Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wuppertal und Köln, Bonn und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen geraten gerade viele Kulturinstitutionen ins Wanken. Es droht ein Kahlschlag aus Finanznot, unser erstes Thema. Das Berliner Gorki-Theater eröffnet die neue Spielzeit seltsam still. Die Intendantin Schala Ilk gilt als besonders kunstaffin, präsentiert als erstes eine große Kunstinstallation im Zuschauerraum und verweigert dem theaterliebenden Publikum die große Party. Dann hören wir, was die Kulturszene in Sachsen-Anhalt umtreibt vor den Landtagswahlen an diesem Sonntag. Wir sind beim Bayreuth Baroque Opera Festival und im Jüdischen Museum Berlin. Das Haus feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausstellung. Sie hören Fazit und wir schauen nach Nordrhein-Westfalen. Dort wanken eine ganze Reihe wichtiger Kulturinstitutionen. Viele Kölner Museen sind sogar geschlossen. Düsseldorf hat den Bau der neuen Oper abgesagt. Bonn stellt in Frage, ob es überhaupt ein Musiktheater braucht. Hiobsbotschaften ohne Ende. In einem Bundesland mit einer ja sehr hohen Dichte an Kulturinstitutionen. In allen Fällen geht es um dramatisch wachsende Schulden der Städte, um fehlendes Geld. Droht nun wirklich ein Kahlschlag? Das hat Stefan Keim für uns recherchiert. Guten Abend.
Guten Abend.
Ganz aktuell kommt die Nachricht aus Wuppertal. Dort sollte der Stadtrat Ende des Monats über die kommunalen Mittel zum Bau des neuen Pina-Bausch-Zentrums entscheiden. Also ein Prestigeprojekt, in das auch viel Geld von Bund und Land fließen soll. Doch diese Entscheidung ist verschoben worden. Was ist da los?
Es wird gesagt, man bräuchte noch mehr Informationen und das lässt einem natürlich die Nackenhaare hochstehen, denn bisher war es in Wuppertal Konsens, dass, obwohl die Stadt ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten furchtbar klamm ist, dass Wuppertal dieses Prestigeprojekt wirklich wohl noch auf den Weg bringen will, auch um diese ja schon mehrfach verlängerten und verschobenen Förderungen von Bund und Land nicht zu gefährden. Jetzt muss die Stadt eben wirklich Farbe bekennen und sagen, wir tun auch unseren Teil dazu, damit dieses Theater neuen Typs eine Mischung aus Heimat für das Tanztheater Pina Bausch, aber auch viele Gastspiele, internationales Produktions- und Koproduktionshaus und Archiv für Pina Bausch, gleichzeitig auch ein offener Ort für die Stadt, ein dritter Ort, dass diese Mischung wirklich gebaut werden kann. Ich habe noch die Hoffnung, dass das klappen wird, denn die Oberbürgermeisterin steht dahinter. Sie ist selbst in den Aufsichtsrat der Bühnen gegangen, hat den Vorsitz übernommen und so weiter und so fort. Und ich habe da die Hoffnung, dass das noch geklärt werden kann. Es wäre wirklich eine riesige Blamage, wenn das nicht käme.
Ja. In Köln hat gerade das Wallraf-Richartz-Museum dicht gemacht bis Ende 2028. Und es ist nicht das einzige Museum in Köln, das zu ist. Woran liegt das?
Ja, das ist wirklich auch eine Sache, wo sich in Köln mal wieder alle eigentlich fragen, woran liegt denn das? Vor allen Dingen das Römisch-Germanische Museum, das ist ja so ein Prachtbau direkt neben dem Hauptbahnhof, ein Touristenmagnet, das ist bereits seit 8 Jahren geschlossen und im WDR hat der ehemalige Direktor des Kunstmuseums Columba Folgendes gesagt, Stefan Kraus.
Das große Problem, was ich sehe, ist tatsächlich, dass in der Politik das Eigeninteresse an diesen Museen nicht vorhanden ist. Das heißt natürlich schon, dass jeder Einzelne sich fragen muss, was interessiert mich da oder interessiert es mich gar nicht. Und damit auch ein bisschen so der Rückhalt fehlt. Aber es fehlt vor allen Dingen auch das Bewusstsein, dass die Museen ein riesiger Wirtschaftsfaktor sind, den die Stadt unberücksichtigt lässt.
Und das ist eine Geschichte, die mich eben auch so entsetzt. Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor, das weiß man doch. Deswegen kommen Touristen in eine Metropole und das scheint gerade überhaupt keine Rolle zu spielen. Nur die kurzfristigen Sparmöglichkeiten.
Auch aus Bonn hören wir schlechte Neuigkeiten. Da hat Oberbürgermeister Guido Deus, CDU, gerade in einem Interview für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, dass eine Schließung der Opernsparte nicht mehr ausgeschlossen ist. Was sind da die Hintergründe?
Das ist ein großes Entsetzen in der Stadt. Die Hintergründe sind die, dass die Oper Bonn, wie so viele andere Gebäude, ja auch die Kölner Museen, marode ist, dringend sanierungsbedürftig ist. Und in Bonn wird schon heftig diskutiert, ob es überhaupt möglich ist, die Oper oder einigermaßen finanzierbar an ihrem derzeitigen Standort zu sanieren oder ob man, das will die Stadtverwaltung eigentlich, einen großen Neubau in einem anderen Ortsteil in Beuel machen soll, wo dann auch das Schauspielhaus reinkommt. Also so ein ganz großes neues Theaterzentrum. Und das soll dann auch viel weniger kosten als die Sanierung der alten Bauten. Und jetzt kommt eben in einem öffentlichen Interview plötzlich der Oberbürgermeister damit. Ich habe ein bisschen nachgehorcht. Es scheint so zu sein, dass seine Partei, die CDU, völlig zerstritten ist, aber alle anderen auch. Dass eigentlich in Bonn gerade niemand so richtig weiß, wo man hin will. Und das zeigt gerade eine Situation, wie ich sie in vielen Städten erlebe. Es ist das Gefühl, wir können uns das alles nicht mehr leisten. Wir haben so viele Aufgaben, soziale Probleme, Umweltprobleme. Aber wirklich alles Mögliche prasselt auf einen herein, die allgemeine Finanzknappheit. Und es gibt überhaupt nirgendwo ein Konzept, wie man mit diesen ganzen sanierungsbedürftigen Bauten umgeht, wie man überhaupt ein Kulturleben weiter aufrechterhalten kann.
Eben, das ist ja keine ansteckende Krankheit. Das ist ja alles, liegt ja alles schon lange auf der Hand, was da anstünde. Kurz vor der Sommerpause hat Düsseldorf bekannt gegeben, dass man doch keine neue Oper bauen will, obwohl das alte Gebäude der Rheinoper immer als kaum noch bespielbar beschrieben wurde. Was hört man sonst aus Düsseldorf? Wie soll es da weitergehen?
Ja, damals hat dann erstmal die Geschäftsführerin Alexander Stampler-Brown so reagiert.
Das wird man erst jetzt dann sehen, wenn wir an Optionen denken müssen, wo wir das Haus jetzt länger als 10 Jahre erhalten müssen. Das ist jetzt eine ganz andere Herausforderung und das wird eine Riesenaufgabe sein, weil dieses Haus sehr marode ist.
Ja, und das klingt jetzt prophetisch, denn gerade heute Nachmittag kam die Nachricht, der ganze Saisonauftakt fällt aus. 8 Vorstellungen Madame Butterfly, die erste Premiere Meistersinger von Nürnberg, im Oktober wohlgemerkt. Alles abgesagt, weil ein Bühnenturm nicht mehr funktioniert und die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Und ich höre auch von intern im Haus, dass auch die ganzen Arbeitsbedingungen nicht mehr zumutbar sind, dass es also ein Riesenproblem ist, dass die Gewerkschaften und das entsprechende Sicherheitsunternehmen, das dafür zuständig ist, dass die alle immer die Augen zudrücken müssen, dass überhaupt noch ein Betrieb möglich ist. Das gilt nicht nur fürs Düsseldorfer Opernhaus wohlgemerkt. Das höre ich aus manchen anderen Theatern auch. Und irgendwie geht's dann immer noch und irgendwie rettet man sich noch irgendwie immer weiter, denn es muss der Lappen ja hochgehen. Und jetzt geht der Lappen in Düsseldorf erstmal nicht mehr hoch. Und das zeigt natürlich, wie dramatisch die Lage ist.
Ja. Vorgestern haben wir ja mal was Positives berichten können von der Einweihung der Kulturraffinerie K714 in Monheim am Rhein. Gibt's noch andere gute Nachrichten aus NRW oder herrscht in der Kulturszene wirklich pure Existenzangst?
Weitgehend. Es gibt ein großes Interesse an Kultur. Ich bin gerade in dieser beginnenden Saison eigentlich immer nur in vollen Häusern mit total interessierten Menschen, die richtig Lust haben auf Kultur. Das ist die andere Seite. Aber diese Finanzkrise scheint jetzt die Leute derart zu lähmen und in Panik zu versetzen. Auch wenn ich in kleineren Museen bin, dann kriege ich Geschichten von und hat man mal eben den Etat fürs nächste Jahr um 1/3 gekürzt. Wir haben doch schon Verträge gemacht. Wie sollen wir das alles überhaupt umsetzen? Und es wird überhaupt nicht nach Machbarkeit gefragt. Auch nicht, ach, wie weit kann ich überhaupt noch gehen? Wo mache ich vielleicht was kaputt? Wie mache ich vielleicht oder verursache ich wirtschaftlichen Schaden? Also alleine, was jetzt das Düsseldorfer Opernhaus für ein wirtschaftlicher Schaden ist, das wird man erst ersehen können, denn die müssen ja alles bezahlen, aber haben ein Null an Einnahmen. Das ist etwas sehr Verbreitetes, leider auch in kleineren Städten.
Aber wenn es so ist, wie es ist, dass die Städte kein Geld mehr haben, ist es dann überhaupt sinnvoll, dass die Hoheit darüber, über die Kulturförderung weiterhin bei Ihnen liegt? Oder sollte man den Ball auch in Richtung Bund und Kooperationen von Bund und Land spielen?
Ja, das würde ja bedeuten, die Finanzorganisation der Kultur komplett neu zu denken, was man natürlich kann, was aber eine gewisse Zeit erfordern würde. Es ist in NRW so, dass das Land oder ja auch der Bund immer wieder erzählen, dass sie ihre Kulturetats steigern, aber die paar Millionen sind natürlich bei dem Finanzbedarf der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Damit kann man Einzelprojekte wie das Pina-Bausch-Zentrum fördern, aber nicht diese große Vielfalt. Da würde das eben einfach nur verpuffen. Aber ich glaube, es ist was anderes. Wir müssen wirklich an eine Umgestaltung unserer Kulturlandschaft denken und schauen, wo soll das Ganze eigentlich hingehen. Und das können die Städte nicht leisten. So etwas wäre für mich die Aufgabe von Land und Bund oder Ländern und Bund, mal zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Welche Kultur wollen wir? Und was soll die kosten? Und dann die Frage stellen, wie machen wir das eigentlich?
Kahlschlag aus Finanznot. In Nordrhein-Westfalen kämpfen viele Kulturinstitutionen ums Überleben. Stefan Keim, Dankeschön.
Gerne.
In Berlin starten in diesen Tagen gleich mehrere Theaterhäuser die neue Spielzeit unter neuer Intendanz. Die Volksbühne, die Deutsche Oper und das Maxim-Gorki-Theater. Dessen letzte Intendantin, Shermin Langhoff, hat das kleinste Landestheater der Hauptstadt 13 Jahre lang mit großem Erfolg profiliert. Migrantische und postmigrantische Perspektiven, dafür stand das Gorki. Und nun kommt mit Schala Ilk eine Zeitenwende. Sie hat selbst mal als Dramaturgin, Kuratorin und künstlerische Referentin unter Shermin Langhoff am Gorki gearbeitet. Davor hat sie in Istanbul Architektur studiert und sich in der bildenden Kunst etabliert, zuletzt als Co-Direktorin der staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und als Kuratorin des Deutschen Pavillons der Venedig-Biennale 2024. Somit zieht nun also schwerpunktmäßig die bildende Kunst ins Gorki ein. Heute wurde die Spielzeit eröffnet und André Mumot war vor Ort. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
War es denn wie bei Shermin Langhoff üblich ein Fest, eine Party, ein irgendwie feierlicher Neuanfang?
Nein, das war es nun wirklich gar nicht. Eher das Gegenteil. Man kommt heute auf dieses Haus zu und stellt fest, die Schaukästen vor der Tür sind nicht gefüllt. Es hängen keine Plakate, keine Banner. Man hat fast den Eindruck, das Haus ist noch verlassen. Also man muss schon reingehen, um festzustellen, da findet in der Tat was statt. Und was mich besonders gewundert hat, ist, ab 13 Uhr konnte das Publikum heute kommen, aber es gab keinen verbindenden gemeinsamen Moment, keine Begrüßung. Es wurden nicht die Champagnerkorken knallen gelassen, es gab keine Musik, es gab kein Fest. Also man muss es nicht so machen, wie die Deutsche Oper das letztes Wochenende gemacht hat. Die hat 30 Stunden lang quasi durchgefeiert, auch auf der Bühne mit einer großen Tanzveranstaltung. Mhm. Aber das war wirklich überraschend karg und fast schon unauffällig und verschämt.
Stattdessen geht's los mit einer performativen Installation des Künstlers Sarkis. Was gibt's da zu sehen?
Ja, dieser Sarkis ist ja 1938 in Istanbul geboren, in einer armenischen Familie, lebt in Paris, ist wirklich ein großer Gegenwartskünstler. Und der setzt sich in diesem Fall mit der Arbeit des polnischen Theaterrevolutionärs Tadeusz Kantor auseinander. Der ist 1990 gestorben, eine Legende des Theaters des 20. Jahrhunderts. Wir haben hier also wirklich Blicke von zwei großen älteren Männern, würde ich sagen, auf ja, das Theater des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es eine große Installation im Publikumsraum und auf der Bühne. Das heißt, alle Stühle aus dem Parkett wurden entfernt. Es gibt dort jetzt eine Plattform, auf der diese typischen Kreuze aufgestellt sind, die man von Kantors Arbeiten kennt. Und auf der Bühne, auf der Drehbühne ist auch nochmal so ein Podest und über allem hängen ganz beeindruckende riesige Röhren, die leuchten. Und darum herum wuseln so ein bisschen die Golden Gorkis. Das sind die Ensemblemitglieder des generationsübergreifenden Gorki-Ensembles und die erklären, Gott sei Dank, muss man sagen, dem Publikum, was das eigentlich zu bedeuten hat. Und ich habe einen von ihnen, nämlich den Golden Gorki Johannes Storks, gefragt, was diese riesigen Leuchtröhren eigentlich bedeuten.
Diese Röhren, das sind Lampen, die sind mit echten Gänsefedern, Entenfedern beklebt. Aber nur sehr lose beklebt, weil das bewegt sich ja alles ganz langsam und es ist Absicht, dass dann die Federn mit der Zeit runterfallen, weil auch das belebt sein soll. Also das heißt, alles, was hier zu sehen ist, wird selbst zum Akteur.
Also zum Akteur wird es eigentlich, finde ich, nicht. Man braucht schon die Akteure, die einem das erklären. Und was man da gehört hat, waren ganz viele großartige Glocken, die im Raum auch hängen und auch direkt dort eingespielt wurden, nämlich ein Stück von John Cage, Litany for the Whale. Und dann haben wir nochmal so eine Legende des 20. Jahrhunderts.
Mhm. Wurde dann heute auch an anderer Stelle oder dann eben demnächst, wird demnächst auch Theater gespielt? Also das Gorki ist ja im Ostteil der Stadt gelegen, auch eine wirklich Bühne mit langer Tradition.
Ja, und auch eines der wichtigsten Stadttheater gewesen unter Shermin Langhoff in ganz Deutschland wegen dieser postmigrantischen Ausrichtung. Es gab heute eine ganz kleine Performance, zweimal. Heute Morgen war noch nicht ganz klar, wie oft sie gespielt wurde. Jeweils für 25 Leute Publikum. The Return of Odysseus, das ist so eine Annäherung an eine Aufführung von Kantor, die er 1944 im besetzten, von den Nazis besetzten Krakau inszeniert hat. Und da standen zwei Performerinnen auf der original nachgebauten Bühne. Bühne dieses Stück, Miki Maha und Cigdem Teke, und die haben das ein bisschen angespielt, aber wirklich wieder mit größtem Minimalismus. Es wurde viel geschwiegen, es wurde auf dem Boden rumgekratzt mit Schmirgelpapier, es wurden ein paar kleine selbstironische Witzchen gemacht, aber mehr fand da auch nicht statt. Und also auch gerade was das Theater anbelangt, haben wir da heute wirklich sehr, sehr wenig bis fast gar nichts erlebt.
Und was hat die neue Intendantin Schala Ilk zur Neuausrichtung gesagt?
Sie hat erstmal über die neue Innenausstattung gesprochen.
Wir haben alle Teppiche überall rausgenommen. So war es, wenn die Haus vor 74 Jahren geöffnet war. Und peu à peu hat es sich so mit dem roten Teppich, mit anderen Beleuchtungen, so eine hochprofessionelle Theater verwandelt. Und hat in dem Sinne unter mehrere Intendanzen so eine Geschichte geschrieben. Und heute öffnen wir den Theater nicht nur als Theater, sondern einen Erfahrungsraum. Ich nenne das, dass wir tatsächlich denn auch auf der Bühne gehen können, sehen und uns die Möglichkeitsräume den Theater zeigt.
Das bedeutet auch, das Haus ist jetzt erstmal immer offen, vom Mittag bis in den Abend, und ist eben als ein Haus gedacht, in das man hinein und hinaus gehen kann, um eben zum Beispiel sich diese Installationen anzuschauen. Aber ich fand, dass es schon auch ein symbolischer Akt ist. Der rote Teppich, der auch mal dem Publikum dort ausgerollt wurde, Der ist auch nicht mehr da. Es ist jetzt so ein ganz karges Haus, das auch eben wirklich Schwierigkeiten damit hat, zu vermitteln, was es da eigentlich für wen zeigen möchte. Das hat sich heute leider auch schon an diesem ersten Tag deutlich gemacht.
Das Gorki hat ja darüber hinaus auch mit einigen baulichen Problemen zu kämpfen. Wurde das thematisiert?
Ja, der Marmorsaal im Palais am Festungsgraben kann nicht wie geplant genutzt werden. Da hat das landeseigene Berliner Immobilienmanagement einen Schwammbefall im Boden gefunden. Das ist jetzt wirklich ein Problem für Schala Ilk, da hat sie auch drüber gesprochen. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass da die großen Tanzproduktionen von Constanza Macras nicht wie geplant stattfinden können. Da muss jetzt improvisiert werden. Aber immerhin ist wohl die Krise mit dem Bühnenservice der Stiftung O einigermaßen auf einem guten Weg. Die hatten nämlich dem Gorki die Werkstätten gekündigt. Aber Schala Ilk hat auch im Gespräch mit mir nochmal gesagt, die produzieren gerade wie wild für uns die Bühnenbilder. Und sie geht davon aus, dass da zumindest eine Lösung gefunden werden kann.
Ja, also wie ist dieser Einstieg in die erste Spielzeit unter neuer Intendanz zu bewerten? Klingt ja irgendwie nicht so ganz erfreulich.
Nein, ich glaube, es ist einfach ein problematischer Einstieg, der hier gewählt wurde. Es wird im Oktober dann auch richtiges in Anführungszeichen Theater stattfinden. Marco Fusinato wird am 23. Oktober eine Version von Der Prinz von Homburg inszenieren. Ist auch ein zeitgenössischer Künstler und Noise-Musiker. Aber da wird zumindest im klassischen Sinne die Bühne bespielt. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass da jetzt erstmal Gegenwartskunst an sich stattfindet. Aber da hätte ich mir dann vielleicht auch ein paar jüngere Perspektiven gewünscht, dass man in die Stadt hinausschaut, dass man einladender ist. Man muss es ja nicht so machen, dass man ein Volksbad vors Theater stellt, so wie es die Volksbühne macht, aber ein bisschen mehr zu zeigen, wir sind da, wir machen hier auch was, was nicht so hochschwellig ist, was nicht so schwierig ist für so viele Menschen. Also ich musste mich sehr einlesen in das Programm. Ich musste auch erstmal diese abstrakte Kunst versuchen, für mich zu entschlüsseln. Und ich glaube, da wird gerade ein Potenzial verschenkt, dass dieses Haus eigentlich für die Stadt da sein sollte und für die Menschen und da wirklich auch ein spannendes und mitreißendes Programm bieten muss.
André Momot über den Neustart des Berliner Gorki-Theaters unter seiner neuen Intendantin Schala Ilk. Hoffen wir, dass es Anfang Oktober dann eine etwas größere Umarmung des theaterlebenden Publikums gibt. Danke, André.
Sehr gern.
Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Laut aktueller Umfragen ist die AfD ja stärkste Partei und liegt je nach Institut derzeit bei 40-43%, also weit vor den anderen Parteien. Sie könnte damit zum ersten Mal eine Landesregierung anführen, obwohl sie in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. In ihrem Regierungsprogramm wird unmissverständlich formuliert, dass man massiven Einfluss auf das Kulturland ausüben will. Juliane Reil hat mit einigen Akteuren der Szene gesprochen.
Die Stimmung ist angespannt, aber gleichzeitig solidarisch.
Julien Chavard, Generalintendant vom Theater Magdeburg. Seit der Spielzeit 2022-23 ist der Schweizer am Haus. Das Umfragehoch der AfD bereitet ihm Sorgen.
Die Stimmung ist natürlich angespannt, denn es steht die Möglichkeit vor uns, dass eine Partei in die absolute Mehrheit kommt, die eine künstlerische Vorstellung hat, was wir denken alle die Kulturszene kaputt machen würde.
Diese Befürchtungen teilen viele in unterschiedlichen Ausprägungen, hört man in die Kulturszene Sachsen-Anhalts hinein. Noch nie seien Zusammenhalt und Austausch untereinander so groß gewesen. Die Verunsicherung verbindet. Sie hat ihre Ursache im Wahlprogramm der AfD. Das beunruhigt auch Sarah Täger. Sie ist Leiterin vom Literaturhaus Magdeburg und will über die Kulturpolitik der AfD aufklären. Auch im Rahmen des Bündnisses Kultur ist Vielfalt und Heimat.
Ich glaube, vielen ist gar nicht so richtig klar, was das heißt für die Kultur hier in Sachsen-Anhalt. Also, dass zum Beispiel Räume enger werden, dass die Kunstfreiheit angegriffen wird.
Die sogenannte Alternative für Deutschland gilt als gesichert rechtsextrem in Sachsen-Anhalt. Die Partei hat die hiesige Kulturlandschaft längst im Visier und will laut ihres Regierungsprogramms für Sachsen-Anhalt eine patriotische Kulturpolitik, die von Künstlerinnen und Künstlern ein Bekenntnis fordert. In der Kulturszene sprechen viele von einer Patriotismusklausel. Wer Kulturförderung erhalten will, muss sich zu deutscher Kultur bekennen und sich von antideutscher Kultur abgrenzen. Dabei wird im Programm nicht klar, was deutsche bzw. antideutsche Kultur überhaupt sein soll.
Das ist ja das, was wir uns gerade alle fragen. Was heißt diese Patriotismusklausel? Was meinen Sie damit?
Schon in der Vergangenheit hat die AfD ihre Vorstellung von Kultur formuliert. Das Bauhaus etwa sei antideutsch und ein Irrweg der Moderne, so die Partei. Viele Akteure in der Kultur in Sachsen-Anhalt befürchten, dass Kultur nicht mehr frei, vielfältig und kritisch sein kann, wenn die AfD ihr Wahlprogramm umsetzen kann. Die Partei will zwar Kunst nicht verbieten, wenn sie nicht den Parteivorstellungen entspricht, aber sie nicht mehr fördern. Im Klartext, ohne Patriotismus kein Geld. Das verstehen Künstlerinnen und Künstler als indirekte Zensur. Starker Rückhalt für viele Kulturschaffende im Moment ist das Kulturfördergesetz. Es wurde gerade noch vor der Sommerpause verabschiedet. Noch einmal Sarah Täger vom Literaturhaus Magdeburg.
Dieses Kulturfördergesetz ist ganz wichtig für uns, weil das die Grundlage ist jetzt, die wir haben. Das heißt, Politik schafft Grundlagen für unsere Arbeit, greift aber nicht in Inhalte ein. Natürlich, wenn es bestimmte Grenzen überschreitet, wie zum Beispiel Antisemitismus, dann werden Projekte nicht gefördert.
Mit dieser Rückversicherung will die Szene weitermachen und Anträge schreiben wie bisher. Außerdem wollen sich die Kulturakteure weiter vernetzen, auch international, mit Gleichgesinnten aus Polen, den Niederlanden oder Ungarn, um zu schauen, wie die Kultur resilienter werden kann und so, Sarah Täger, eine AfD-Regierung überstehen kann. Viele Akteure aus der Kulturszene suchen außerdem den Kontakt zu den Bürgern in Sachsen-Anhalt, um einer gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Dafür hat sich auch der Musiker Sebastian Krumbiegel von den Prinzen stark gemacht. Er ist gerade viel in Sachsen-Anhalt unterwegs und hat auch bei Chorkonzerten von Herbert Grönemeyer mitgemacht.
Ich glaube, dass die Leute eben das Gefühl haben, nicht mehr wahrgenommen zu werden, dass über sie hinweg regiert wird, das verstehe ich. Und diese Message erstmal den Leuten rüberzubringen, wir verstehen euch und wir sagen nicht, ihr seid ja alle irgendwelche Zombies, die hier rechts außen wählen, das ist, glaube ich, der richtige Wind. Weil am Ende geht es wirklich darum, einfach zu sagen, ich kann nachvollziehen, warum ihr gerade an der Uhr dreht, weil ich drehe auch an der Uhr.
Kultur wird oft in ihrer Wirkung für die Gesellschaft unterschätzt. Die AfD macht das nicht. Sie hat das Potenzial der Kultur erkannt. Das sollten auch die anderen Parteien sehen und die Kultur weiter stärken. Denn wer die Kultur stärkt, stärkt auch die Wehrhaftigkeit der Demokratie. Das meint Julien Chavard vom Theater Magdeburg.
Kultur ist Gegenmacht. Also ich glaube, es ist nicht gut, dass die Kultur der Soldat oder Soldatin der Regierung wird. Das ist gefährlich. Kultur ist ein Ort des Diskurses, ist ein Ort der Kritik, ist ein Ort des Auseinandersetzung. Und dieses Projekt kaputt zu machen, ist eine Gefahr nicht nur für eine Partei, nicht nur für eine gewisse Regierung, aber eigentlich für die Gesamtdemokratie.
Stimmen aus der Kulturszene vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die weltweiten Rechte am literarischen und essayistischen Werk von Literaturnobelpreisträger Günter Grass gehen an den Verlag S. Fischer. Das Medienunternehmen in Frankfurt am Main teilte mit, dass eine entsprechende Vereinbarung mit der Günter und Ute Grass Stiftung geschlossen wurde und ab sofort gilt. Der Schritt folgt auf eine ungewöhnliche Situation. In den letzten Monaten gab es keinen Verlag für so berühmte Werke wie Die Blechtrommel, Katz und Maus oder Der Butt. Denn die Grass-Stiftung hatte im Mai die Zusammenarbeit mit dem Göttinger Steidel Verlag beendet. Diese habe sich wiederholt im Zahlungsrückstand befunden, hieß es zur Begründung. Der Verlag S. Fischer will nach eigenen Worten den Nachlass von Günter Grass nicht museal verwalten, sondern als lebendigen und unbequemen Reibungspunkt lesbar halten. Für die weitere Sanierung von Schloss Friedenstein in Gotha stellen der Bund und das Land Thüringen insgesamt 110 Millionen Euro bereit. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt überreichten in Gotha einen symbolischen Scheck. Mit dem Geld sollen die historische Bausubstanz langfristig gesichert und die Bedingungen für Museum und Forschungsbibliothek verbessert werden. Auch den Zugang für das Publikum will die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten neu gestalten. Schloss Friedenstein in Gotha ist eine monumentale frühbarocke Residenz. Äußerlich schlicht gestaltet, birgt die Anlage im Inneren reiche Sammlungen. In der US-Hauptstadt Washington beginnt der Bau des Triumphbogens von Präsident Donald Trump. Der riesige weiße Bogen, der von einer goldenen Freiheitsstatue mit Engelflügeln und zwei Adlern gekrönt sein soll, hat viel Kritik provoziert und zu mehreren Klagen geführt. Er soll 76 Meter hoch werden, fast dreimal so hoch wie das Brandenburger Tor in Berlin und anderthalbmal so hoch wie der Pariser Triumphbogen. In Anspielung auf den französischen Arc de Triomphe sprechen US-Medien vom Arc de Trump. In seinen sozialkritischen Filmen blickte er besonders auf das Leben von Sinti und Roma. Der französische Regisseur Tony Gatliff ist mit 77 Jahren gestorben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf die Familie des in Algerien geborenen Künstlers. Gatliff produzierte mehr als 20 Filme. Der Durchbruch gelang ihm 1997 mit Gadjo Dilo, geliebter Fremder. Es ist die Geschichte eines jungen Franzosen, der in Rumänien auf der Suche nach einem Lied ist, in einer Roma-Siedlung landet und sich verliebt. Gatliff, selbst ein Rom, komponierte auch für seine Filme und gewann zweimal den französischen Filmpreis César für den besten Soundtrack. In Cannes wurde sein Roadmovie Exil 2004 für die beste Regie ausgezeichnet.
Große Emotionen wurden angekündigt für den heutigen Auftakt des Bayreuth Baroque Opera Festivals. Das ist inzwischen eines der wichtigsten Festivals für alte Musik. Künstlerisch geleitet wird es von dem österreichischen Countertenor und Regisseur Max Emanuel Zenzic. Und der schwört auf Musik, die man nicht alle Tage zu hören bekommt. Barockopern wie Georg Friedrich Händels selten gespieltes Werk Floridante.
Floridante ist in einer Zeit entstanden, wo Händel die besten Opern geschrieben hat. Wir haben gesagt, bei Bayreuth Barock, wir wollen unbekannte Titel der Barockoper aufführen. Es geht hier darum, im musikalisch-künstlerischen Raum Alternativen zu schaffen. Und wir sehen uns wirklich als ein Alternativfestival in dem Sinne auch in der Barockmusik, weil viele Barockopern werden schlicht und einfach ignoriert, nicht weil sie schlecht sind per se, sondern weil man ganz einfach Angst hat, dass das Publikum nicht kommt.
Sventurato Godi o Core, die Arie des Floridante aus Händels gleichnamiger Oper. Max Emanuel Zenzic singt die Titelpartie und führt selbst Regie. Für Fazit kommt Franziska Stürz aus dem markgräflichen Opernhaus Bayreuth. Hallo, guten Abend.
Guten Abend aus Franken.
Ja, wie wuppt dieser Zenzic diese Doppelaufgabe als One-Man-Show?
Nee, gar nicht. Als großer Teamplayer und wirklich sehr, sehr beachtlich. Also sowohl sängerisch eben gerade in diesen lyrischen Szenen, wie man es gerade gehört hat, als auch dann eben natürlich als Regisseur von einem sehr, sehr besonderen Konzept, aber auch als Teamplayer, weil er noch einen ganz großartigen Sopranisten auch auf der Bühne hat, Bruno Dessart, in der zweiten männlichen Hauptpartie, den Timante. Es sind ja zwei Liebespaare, um die es in dieser Geschichte geht. Und natürlich auch die beiden Sängerinnen, also eben die Sonja Runje, die Elmira singt, die er liebt, der Floridante, eine tolle Altistin, und auch Eva Salenga als Rossane, als großartige Sopranistin. Also es ist ein Fest der Stimmen dort, insgesamt 6 Solisten, und da spielt Zenzic sich überhaupt nicht hervor, sondern alle können da glänzen.
2 unglückliche Liebespaare im alten Persien zu Kriegszeiten, also das berührt noch heute.
Also es ist jetzt wirklich so, dass die Geschichte sehr, sehr stark umgedeutet wurde von Zenzic. Er verlegt die Handlung in das, also um 1800, in die Zeit von Jane Austen, und er ist auch von ihren Romanen inspiriert worden, eine Parallele zu ziehen in Händels Handlungen und speziell in der Sicht auf die Frauen, die von einem Mann unterdrückt werden. Es ist eine eigenartige Geschichte, die eben eigentlich im alten Persien spielt, von Königskindern und einem Herrscher, der eben eine Tochter großgezogen hat, die nicht seine Tochter ist, sondern eben die Tochter des früheren Widersachers. Und das weiß sie aber nicht. Und das ist eben diese Elmira. Und nun haben wir also diese Handlung verlegt in das England des 18. Jahrhunderts. Und das macht das Ganze sehr brisant. Und auch gerade, es geht um sexuelle Gewalt, die auch deutlich gezeigt wird.
Naja, das Wroclaw Baroque Orchestra ist in diesem Jahr neu dabei als Residenzorchester des Bayreuther Festivals, unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Wie spielt dieses Orchester unter der Leitung des griechischen Dirigenten Markelos Krysikos?
Die spielen hoch engagiert, auch hoch virtuos. Also das ist wirklich auch so eine typische Händel-Oper, die diese virtuosen Arien feiert. Also da müssen alle und dürfen alle Solistinnen und Solisten ihr Können zeigen und tun das auch ganz wunderbar im Zusammenspiel mit dem Orchester. Es werden manchmal auch so komische Szenen da hineingebracht. Also gerade bei Bruno Dessart, der so eine komische Buffo-Rolle fast hat. Da sind heitere Szenen, gerade in dem zweiten Paar, und dann eben unglaublich herzzerreißende, qualvolle Szenen, auch gerade wegen dieser Deutung, auch dieses Missbrauchs dieser Tochter durch den Vater, Ziehvater Oronte, der dann am Schluss umgebracht wird, und dem tragischen Ende und großen dramatischen Ende da auch in so einem Kerker, der so ein bisschen aussieht wie der Tower von London. Also da kann das Orchester auch so richtig grausam donnern, und es gibt auch sehr viel Gewitter und Sound. Also da ist richtig was geboten, auch vom Klang. Das ist nicht nur schöne Barockmusik, jetzt in Anführungsstrichen.
Kerker, das ist sicher ein starkes Bild. Der Bühnenbildner Helmut Stürmer ist ja im vergangenen Jahr mit 83 Jahren gestorben. Was hat er da noch jetzt hinterlassen?
Ja, er hat eben sehr für dieses markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, was ja auch ein sensationeller Raum an sich schon ist, durchaus barock ist, ganz schlichte und wandelbare Bühnenelemente hinterlassen, die ein klassizistisches Herrenhaus in Teilen darstellen. Und die werden auch gedreht während der Aufführung, werden die bewegt. Und wir haben eben im Zentrum mal dieses Schlafzimmer mit so einem prunkvollen Bett, in dem dann eben diese Vergewaltigung stattfindet, und dann wird es eben wieder umgedreht und man sieht die Türen, die auf und zugehen, damit sich das Personal da hin und her bewegt. Und man muss sagen, dass es eben fertiggestellt wurde von Corinna Gramosteanu, also die eben diese ganze, auch die Kostüme, die sehr, sehr prunkvoll sind, eben eher 1800, schöne Kostüme in dieser Jane Austen-Zeit, aber passt alles ganz großartig zusammen und ist auch wirklich optisch ein Fest.
Klingt nach einem überzeugenden Auftakt.
Unheimlich stark, ja. Hat mich sehr berührt und lohnt sich unbedingt, dorthin zu fahren.
Franziska Stürz über Händels Floridante, Auftakt des Bayreuth Baroque Opera Festivals, koproduziert übrigens mit den Händel-Festspielen Karlsruhe. Und das Bayreuther Festival geht noch bis zum 13. September. Franziska Stürz, schönen Abend noch.
Ebenfalls.
Das Jüdische Museum Berlin feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist die neue Ausstellung »Das Gegenteil von jetzt«. In einer Zeit von Krisen und Kriegen suchen Künstlerinnen und Künstler nach Auswegen, setzen dabei auf die Kraft der Einzelnen und der Gemeinschaft, sich ein besseres Leben für alle vorzustellen. Das Gegenteil von jetzt eben. Barbara Wiegand nimmt uns mit.
Das Gegenteil von jetzt ist erstmal ein Titel, der viele Fragen aufwirft. Und das ist genau das, was wir mit dieser Ausstellung machen wollen. Wir wollen Menschen zum Denken bringen, ihre Vorstellungskraft anregen in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, nicht mehr viel Vorstellungskraft zu haben. Es ist so eine dunkle Zeit voller Konflikte und Kriege. Und wir möchten eigentlich das Gegenteil von jetzt. Was das genau bedeutet, das wissen wir nicht. Aber wir machen uns auf den Weg dahin mit 12 künstlerischen Positionen,
sagt Co-Kuratorin Shelley Harten. Auf den Weg machen sich etwa die Zeitastronauten. Ein Chor von einem Dutzend über 90-jährigen Sängern und Sängerinnen in orangefarbenen Overalls, der im ersten Raum probt. Für die Suche nach dem Gegenteil von jetzt, also zurück in die Vergangenheit? Nein, meint Chorleiter Ari Benjamin Meyers.
Nee, das ist nicht rückwärtsgewandt. Deswegen auch die Verbindung jetzt zu Astronaut, nochmal Zeitastronaut. Wir nutzen die Idee von All, Liftoff sozusagen. Also ein bisschen eine Metapher für das, nicht der Tod, aber so das der Unendliche. Oder wohin geht die Reise? Was wir hier schaffen, auch mit diesen Herrschaften, ist wirklich ein anderes Zeitgefühl. Das meine ich mit Gegenteil von jetzt. Es ist nach vorne schauen.
Nach vorne schauen. Das gilt auch bei William Forsythe. Zumindest 11 Schritte lang. Der Choreograf hat eine Bank aufgestellt, nebst Handlungsanweisung. Steh auf von der Bank, gehe 11 Schritte vor und mit geschlossenen Augen zurück und setz dich wieder. Auf der Suche nach Wegen aus dem Jetzt geht es hier also nicht nur geradeaus voran, sondern auch mal rückwärts. Weit hinauf entführt uns dagegen Yael Batana. Die in Israel geborene und in Berlin lebende Künstlerin zeigt einen von alten Überlieferungen und kriegerischer Gegenwart geprägten Film, in dem vogelköpfige Menschen die von ihresgleichen so geschundene Erde verlassen, um im All eine neue Menschheit zu gründen. Den Anfang macht eine Truppe Soldatinnen, die erst marschieren, dann tanzen, springen, losgelöst. So sind manche der Werke, der Filme, Installationen, Holzschnitte fantastisch, andere rätselhaft, religiös oder philosophisch angelegt. Nur direkt politisch ist die Kunst in dieser Ausstellung nicht. Nochmals Shelley Harten.
Es ist nicht in der Tagespolitik angebunden. Davon wollen wir uns in dem Sinne befreien, dass sie uns die ganze Zeit umgibt, dass wir das Gefühl haben, dass die Gespräche darum polarisieren und wir aber einen Schritt zurückgehen möchten und sagen möchten, wir wollen in Gespräch kommen über neue Gedanken und neue Wege.
Manchmal ist die Suche nach diesen neuen Wegen sehr weit gefasst. Und doch lohnt es immer wieder, sich darauf einzulassen. Sich etwa einen der im Kreis angeordneten Kopfhörer in der Installation von Doris Lecker-Levy aufzusetzen, um seiner Variation von Esperoi zu lauschen. Der Hymne der Weltkunstsprache Esperanto. Immer mehr Stimmen erheben sich, sodass es fast chaotisch wirkt. Und doch so vielfältig. Man muss nur zuhören.
Barbara Wiegand über die Ausstellung »Das Gegenteil von jetzt« bis zum 10. Januar nächsten Jahres im Jüdischen Museum Berlin. Auch die gedruckten Feuilletons vom Samstag räumen den anstehenden Wahlen in Sachsen-Anhalt viel Raum ein. Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau.
Wähler sind geheimnisvolle Wesen, nicht nur in Sachsen-Anhalt, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In größeren Mengen entscheiden sie Wahlen. In Sachsen-Anhalt scheint es dieser Tage sogar, als entschieden sie über die Zukunft der Demokratie in Deutschland. Geheimnisvoll aber, so Kaube, seien nicht nur die Wähler, sondern die Wahlen selbst. In Sachsen-Anhalt etwa würden sie seit Wochen von Themen bestimmt, die entweder nur sehr wenige interessieren, Bauhaus, Homeschooling oder solchen, die von Magdeburg aus politisch gar nicht oder nur äußerst indirekt erreichbar sind, Einwanderungsgesetze, Russlandpolitik, EU-Mitgliedschaft. Die zwei Ministerien, die zu streichen die AfD versprochen hat, könnten insofern das Außen- und das Verteidigungsministerium von Sachsen-Anhalt sein. Launig, aus der Ferne beobachtend, Jürgen Kaube in der FAZ. Sehr viel entschiedener, in derselben Zeitung fordert Autor Stefan Locke endlich anzuerkennen, dass die AfD ein gesamtdeutsches Phänomen sei. Bei der letzten Bundestagswahl habe die Partei ihren größten Zuwachs in den westlichen Bundesländern gehabt. Wo, so müsse man demzufolge fragen, blieben aber Fernsehbeiträge und Artikel über den Westen? Mit Titeln à la »Wie tickt der Wessi?« oder »Was haben 40 Jahre Bundesrepublik in den Köpfen der Westdeutschen angerichtet?« In der Süddeutschen Zeitung befällt Farin Urlaub, Sänger der Band Die Ärzte, ein ähnliches Unbehagen. Interviewt anlässlich seines neuen Soloalbums antwortet der Musiker auf die Frage, was können wir tun, damit Lage und Stimmung in Deutschland wieder besser werden, wie folgt. Wenn ganz viele Leute zu diesem Programm, mit dem die AfD gerade antritt, sagen, ja, genau, haben wir als Gesellschaft versagt. Inwiefern? Fragt die Süddeutsche. Farin Urlaub? Ein Faktor ist mit Sicherheit die feindliche Übernahme der DDR durch die BRD. Wir haben nie anerkannt, dass die Dinge in der DDR zwar anders gemacht wurden, aber zumindest einige auf ihre Art auch valide waren. Von der politischen Fehlersuche in der Vergangenheit zu einer grundsätzlicheren Frage der Zukunft. Braucht es Kunst, wenn die Welt in Flammen steht? Der Berliner Tagesspiegel druckt leicht gekürzt die Rede des indischen Lyrikers und Romanautors Jeet Tayal, gehalten anlässlich des kürzlich eröffneten Internationalen Literaturfestivals Berlin. Kunst, erklärt Jeet Tayal, schafft Vertrautheit mit dem Fremden. Sie spricht zu uns und sagt, dass wir nicht allein sind mit unserem Gefühl der Isolation und des Dahintreibens in Trauer, mit unserer unaufgelösten Beklemmung und unserer Angst vor der aufziehenden Apokalypse. Wenn wir uns in die Haut eines anderen Menschen versetzen, treten wir ein in den Zustand der Empathie. Und man kann einen anderen Menschen nicht hassen, wenn man weiß, wie es ist, er zu sein. Als Beispiel für die Kraft von Kunst, speziell von Dichtung, wählt Tayal eine Erfahrung, die er vor fast genau 25 Jahren am 11. September 2001 in New York machte. Wenige Tage nach dem Einsturz der Türme des World Trade Centers sei er an den Ort des Geschehens gegangen. Überall hingen selbst gebastelte Plakate mit den Namen und Fotos der Vermissten und dazwischen Gedichte. Jeet Tayal: In diesem historischen, spirituellen Moment waren es Gedichte, die die Menschen brauchten, genauso sehr, wie sie Gebete brauchten. Und damit zurück zu den bevorstehenden Landtagswahlen. In der Berliner Tageszeitung Taz erzählt Jan Gorkow, besser bekannt als Monchi, Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet, was er davon hält, wenn Leute von weit weg Ostdeutschen Ratschläge erteilen, ob und wie man mit AfD-Wählern reden soll. Nicht viel. Und dass er es total super fänd, wenn die AfD von der Macht ferngehalten wird, nur ich glaube nicht dran. Sein Tipp? Trotzdem nicht in Depressionen verfallen. Die beschissenen Tage kommen von selbst. Die guten musst du dir erkämpfen.
Die Kulturpresseschau von Lotta Wieden. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.